Der Börse Frankfurt Podcast. Börsennews und Know-how direkt von der Quelle.
Ja, herzlich willkommen heute hier zu unserer montaglichen Webinar-Session Börse at Home zum Thema Möglichkeiten, in deutsche Aktien zu investieren. Börse at Home ist eine Initiative der Börse Frankfurt, Xetra und der Capital Markets Academy der Deutschen Börse. Und heute begrüßen wir unseren Gast Dr. Gerd Kommer. Herr Kommer ist Gründer und CEO der Gerd Kommer Invest GmbH und der Gerd Kommer Capital GmbH und hat einen reichen Erfahrungsschatz durch seine Tätigkeit im Firmenkundengeschäft und im institutionellen Asset Management. Ja, viele von Ihnen kennen ihn sicherlich durch seine Finanzratgeberbücher, hauptsächlich auch rund um das Thema ETFs. Ja, Herr Kommer, wir freuen uns super, dass Sie heute hier zu Gast sind bei uns. Und wir mit Ihnen darüber sprechen können, wie sich Anleger geschickt durch unterschiedliche Produkte an deutschen Unternehmen beteiligen können und welche Alternativen es zu unserem bekannten DAX gibt.
Das Webinar ist. Grüße Sie, Frau Lindner. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
So, dann möchten wir Sie gar nicht lange auf die Folter spannen. Herr Kommer, wir sind total gespannt, was Sie uns erzählen. Starten wir mal mit dem Thema Home Bias. Ja, Anleger lieben Unternehmen und somit auch Aktien, die sie kennen. Für die deutschen Anleger heißt das also, dass sie meist in deutsche Unternehmen investieren und indem sie Aktien von deutschen Unternehmen kaufen. Wie ist denn der Aktienmarkt, der deutsche Aktienmarkt für die deutschen Anleger zu beurteilen?
Ja, ein interessantes und auch gut etabliertes Thema, wenn man so will, auch aus akademischer Sicht. Also weltweit gibt es ungefähr 9.500 Aktien in den wesentlichen Börsensegmenten, also sozusagen im Vorderzimmer, im Schaufenster von Börsen wie der Deutschen Börse AG oder der New York Stock Exchange, London Stock Exchange. Dann gibt es nochmal, glaube ich, so 30.000, 40.000 Aktien quasi im Hinterzimmer, die geringeren Listing-Standards genügen. Und dann gibt es nochmal wahrscheinlich zigtausende, hunderttausende Aktien, die quasi gelistet sind, aber over the counter, also nicht an öffentlichen Börsen gehandelt werden und so weiter. Und in Deutschland gibt es, glaube ich, so ungefähr 500 börsennotierte Unternehmen, die an der Deutschen Börse AG gehandelt werden. Der DAX umfasst bekanntlich 40. Und ich persönlich bin der Meinung, kein Anleger, ob er jetzt Deutscher ist oder Mexikaner oder Chinese oder Amerikaner, sollte sich auf die im Grunde genommen zufällige Auswahl, die eigene Nation sozusagen darstellt, was den globalen Aktienmarkt anbelangt, sollte sich auf diese zufällige Auswahl im Sinne von Unternehmen, im Sinne von Branchen beschränken, sondern sollte über den Tellerrand schauen und eben nicht diesen Home Bias haben, also diese Neigung, nur in das, was man kennt, zu investieren, also Namen, SAP, Volkswagen, keine Ahnung wer, also das sind Namen, die man natürlich aus den Medien kennt, aber eine Aktie aus den USA oder China, die man dem Namen nach nicht kennt, muss deswegen keine schlechtere Aktie sein.
Vielen Dank. Ja, diese Session heute, die erste Session des Monats, richtet sich ja auch primär an Einsteiger. Und gerade für Einsteiger ist ja auch das Thema Risikostreuung, was Sie gerade eben schon auch kurz angesprochen haben, also Diversifikation, wie man es nennt, ein Thema. Wie bekomme ich es denn hin, überhaupt mit deutschen Aktien eine ordentliche Risikostreuung mein Portfolio?
Ja, da haben Sie sozusagen schon mein Lieblingsthema angesprochen. Ich bin ein fanatischer Vertreter und Fan von Diversifikation, weil Diversifikation, Streuung sozusagen im Börsenslang der einzige Free Lunch, das einzige Gratis-Mittagessen, das es beim Investieren in den Kapitalmarkt gibt. Was heißt Free Lunch in dem Zusammenhang? Es heißt, einen Vorteil zu bekommen, der nicht mit einem Nachteil verknüpft ist. Ne? Alles andere, was man sonst an der Börse tut und beim Geld anlegen, das sind, wenn man so will, Trade-offs, Kompromisse. Ne? Man kauft sich zum Beispiel Nebenwerte, ne? Damit hat man höhere Gewinnchancen, aber auch mehr Risiko. Das ist ein Beispiel für einen Trade-off. Und was Diversifikation anbelangt, ist das aus der Sicht der Wissenschaft eigentlich nicht so. Ne? Die Renditeerwartung eines diversifizierten, sehr breit gestreuten Aktienportfolios ist nicht schlechter als die einer zufällig ausgewählten einzelnen Aktie. Aber ich habe eben bei dem diversifizierten Portfolio wesentlich weniger Risiko. Ich kann mein Risiko zum Beispiel dem Messen an der Volatilität, also dem Jojo-Effekt, ne, rauf und runter, das tägliche rauf und runter oder monatliche rauf und runter, das kann ich, diese Volatilität kann ich um 50%, um die Hälfte reduzieren, wenn ich jetzt beispielsweise fünf Aktien, ein Portfolio aus fünf Aktien hätte. Das ist natürlich ein schlecht diversifiziertes Portfolio und das einem MSCI World Index ETF mit 1600 Aktien gegenüberstelle, dann habe ich halt im letzteren Fall nur mal die Hälfte der Volatilität, aber auf lange Sicht vermutlich die gleiche Rendite oder sehr ähnliche Rendite. So. Und Risikominimierung geht halt zunächst mal am einfachsten über Diversifikation. Das ist der besagte Free Lunch. Und praktisch umsetzen kann man das sehr schön über ETFs, finde ich. Also preisgünstige, breit gestreute Aktienfonds, Indexfonds. Indexfonds ist eigentlich der Überbegriff. Ein ETF ist einfach nur eine bestimmte Form von einem Indexfonds. Ein Fonds, der passiv einen Börsenindex repliziert. Der DAX, natürlich in Deutschland der bekannteste Börsenindex. Und da auf den DAX gibt es auch sicherlich über 20, 30 verschiedene ETFs.
Ja, hätten Sie, also Sie haben jetzt viele verschiedene Themen eben schon angesprochen, das Thema Nebenwerte, auf das gehen wir gleich nochmal ein, auf das Thema DAX natürlich auch und auf das Thema MSCI World. Wir gucken ja heute ganz spezifisch auf die deutschen Unternehmen. MSCI World ist ja globaler gerichtet. Wie kann ich denn als Anleger, wenn ich sage, ich glaube an den deutschen Aktienmarkt, bin deutscher Anleger, möchte in deutsche Unternehmen investieren, welche Möglichkeiten habe ich denn neben dem DAX noch?
Genau, also die DAX-Indexfamilie ist ja eine Familie, sie ist nicht nur ein einzelner Index. Ich glaube, sehr viele Zuhörer, Zuschauer heute werden wissen, dass es neben dem DAX, der die größten 40 deutschen börsennotierten Unternehmen darstellt, auch noch den MDAX gibt. M steht für mittelgroß, wenn man so will, Midcaps. Oder Mittelstand könnte man auch sagen, wobei es das Mittelstand ist da so ein bisschen ein fast irreführendes Wort, weil diese Firmen, die zum MDAX 50 Unternehmen, die zum MDAX gehören, das sind die 50 nächstgrößten nach den 40 größten, die den DAX ausmachen und dann die nachfolgenden 50, die den MDAX ausmachen, das sind immer noch sehr, sehr große Unternehmen, ne? Also wenn ich da stimmt streng genommen das Wort Mittelstand eigentlich nicht. So. Auf den MDAX gibt es ETFs, die man kaufen kann. Also ich kann direkt in den MDAX investieren. Damit bin ich dann, wenn ich daneben noch einen DAX-ETF hätte, die alle sehr, sehr preisgünstig sind, nebenbei gesagt, diese ETFs sehr geringe Nebenkosten haben, sehr bequem sind auch, da bin ich schon mal breiter aufgestellt. Und wenn ich mich noch breiter aufstellen möchte, könnte ich auch in den SDAX, S für Small, klein, investieren. Der SDAX sind, jetzt müssen wir helfen, das sind nochmal 70 kleinere Unternehmen, die sozusagen auf die 50 MDAX-Unternehmen der Größenordnung nach der Größe sortiert nach folgen. Der SDAX ist meines Erachtens insofern besonders interessant, weil kleine Aktiengesellschaften, das ist ein Forschungsergebnis, das auch schon jetzt 40 Jahre alt ist, Small Caps, um es im Börsenjargon auf Englisch zu sagen, haben auf lange Sicht höhere Renditen als Large Caps, als große börsennotierte Gesellschaften. Für Deutschland ist es auch und sogar ganz besonders war. In den letzten 10 Jahren hatte der SDAX eine fast doppelt so hohe Rendite zum Beispiel wie der DAX. Und auch in den letzten 20 Jahren, so weit gehen die Zahlen zurück, die mir jetzt für den deutschen Aktienmarkt da vorliegen, auch in den letzten 20 Jahren hatte der SDAX eine wesentlich höhere Renditen als der DAX. Warum ist das so? Weil kleine Unternehmen halt inhärent risikoreicher sind. Kleines Unternehmen kann schneller pleite gehen. Die Kurse von kleinen Unternehmen sind volatiler. Das zeigt auch eben dieses höhere Konkursrisiko. Das ist ein Ausdruck davon. Einen großen Teil dieses zusätzlichen Risikos von Small Caps kann man eben über breite Diversifikation, zum Beispiel ein SDAX-ETF, das sind ja dann 70 einzelne Firmen, wieder quasi wegdiversifizieren. Und ich kann also nur jedem Privatanleger raten, sich, wenn er in deutsche Aktien investiert, auch Small Caps mit ins Portfolio zu holen, weil er damit insgesamt auf sein Gesamtportfolio bezogen weniger Risiko hat und auch ein Segment ins Portfolio mit reinnimmt, das ja eindeutig auf sehr lange Sicht eine höhere Renditeerwartung hat.
Das heißt, als Privatanleger muss ich mir nicht meine Lieblingsunternehmen raussuchen, sondern kann gezielt in einen Index, wie wir ihn von Börse vor 8 beispielsweise kennen, den DAX, auch in einen Small Cap Index sozusagen investieren und streue somit mein Risiko auch, was wir eingangs ja hatten zum Thema Risikodiversifikation und
absolut, ja.
Ja, den deutschen Markt entsprechend abgebildet. Okay, also Sie sagten hier, Chancen sind höhere Rendite, Risiko ist die Volatilität.
Genau, ja. Und das Schöne bei breit gestreuten Aktieninvestments, also schon bei einem DAX-ETF gilt das, wobei der DAX, wie erwähnt, mit 40 Unternehmen noch gar nicht so breit ist. Ne? Wenn man den S-DAX hinzufügt oder den M-DAX und dann vielleicht noch internationale Indizes, dann kann man da noch viel bewegen quasi und sich deutlich mehr Unternehmen reinholen. Da habe ich, das Geniale daran ist, das möchte ich jetzt betonen, ist, dass ich dieses Einzelwertrisiko, Stichwort Wirecard, ja, das brauche ich jetzt, glaube ich, gar nicht auszuführen, das habe ich einfach nicht mehr. Das ist komplett weg. Ne? Also der DAX beziehungsweise ein noch breiterer europäischer Index, Eurostoxx 50 oder wie auch immer, der kann nicht pleite gehen. Ne? Es können nicht 50 Unternehmen pleite gehen. Ne? Es kann ein Unternehmen pleite gehen, aber nicht 40, 50. Und und dann kommt noch hinzu, dass diese Unternehmen natürlich fair gepreist sind, fair nicht im Sinne, im moralischen Sinne, sondern ein sehr, sehr, da ist ein sehr liquider Börsenhandel. Da eine Siemens-Aktie, die wird jeden Tag tausendfach, hunderttausendfach vielleicht getradet. Das heißt, ich weiß, der Preis, den ich bezahlen werde als Aktionär, das ist auch ein objektiver Preis. Das ist nicht wie bei einer Immobilie. Wenn ich mir eine Immobilie kaufe, dann muss ich sehr, sehr genau prüfen, ob der Preis, der mir da angeboten wird, auch ein fairer Preis ist. Also ob mich der Verkäufer da nicht über den Tisch zieht. Bei einer Aktie muss ich das eigentlich nicht, weil alle den gleichen Preis bezahlen. Und das ist der sogenannte faire Preis, der von Superprofis und vielen Leuten gleichzeitig bestimmt wird.
Vielen Dank. Ja, das Schöne bei ETFs, wie bei Aktien auch, ist ja auch, man legt sich sozusagen einmal fest, aber man kann permanent verkaufen, auch wenn man aus dem Markt raus möchte. Jetzt haben Sie ETFs schon ausgeführt. Macht es auch manchmal hier und da Sinn, im deutschen Markt auf aktive Fonds zu setzen? Sie sind ein ETF-Fan, das wissen wir.
Ich bin ein großer Gegner, da oute ich mich jetzt ganz, ganz gerne ein großer Gegner von aktiv gemanagten Fonds, weil ich einfach nicht glaube, dass aktiv gemanagte Fonds, der größte deutsche aktiv gemanagte Aktienfonds ist der DWS Top Dividende von der DWS, also gehört zum Deutschen Bankkonzern. Der hat, glaube ich, 20 Milliarden Euro Volumen. Ich glaube einfach, diese Fonds sind schlechte Deals für Privatanleger. Warum? Einerseits haben sie hohe Kosten. Ich habe schon einen Ausgabeaufschlag von manchmal bis zu 5%, selten bei Aktienfonds unter 3%. Das ist bei einem ETF gerade mal ein Zehntel oder viel weniger, noch ein Zwanzigstel, ein Fünfzigstel von den Kosten. Schon mal ein großer Vorteil bei den Kaufkosten. Und die laufenden Kosten bei einem aktiv gemanagten Fonds sind auch 10 bis 20 Mal so hoch wie bei einem entsprechenden ETF. Aber jetzt könnte man sagen, diese hohen Kosten sind vielleicht gerechtfertigt durch die tolle Rendite, die diese Fonds produzieren, ist aber leider nicht so, denn die Rendite, die bei den Anlegern letztlich im Portfolio ankommt, ist bei aktiv gemanagten Fonds regelmäßig schlechter, also in 80-90% der Fälle aller 80-90% aller Fonds schlechter als die eines entsprechenden ETFs. Ne? Wenn ich den ein von DAG, das ist der älteste deutsche aktiv gemanagte Aktienfonds, der in deutsche Aktien, große Aktien, große deutsche Standardwerte investiert, mit einem DAX-ETF vergleiche, dann sehe ich halt einfach eine viel schlechtere Performance. Dieses Fondac-Fonds hat zum Teil mit seinen höheren Kosten zu tun, vielleicht auch mit anderen Dingen. Und das brauche ich einfach als Anleger nicht. Ne? Daher, ich bin, wenn breit gestreut, also wenn man nicht in Einzelwerte investieren möchte, kein Stockpicking machen möchte, dann sollte man meines Erachtens die ETF-Route gehen.
Und mit ETFs kann ich auch dann kleinere Nebenwerte abbilden. Also
Ja,
wenn ich
genau.
mich
Also Sie können.
bewege vom DAX, MDAX, SDAX.
Genau. Also es gibt in Deutschland werden etwa 2000 ETFs inzwischen angeboten, weltweit 7000. Ich hatte ja vorhin erwähnt, es gibt ja weltweit eigentlich nur 10.000 oder 9.500 Aktien in den eigentlichen renommierten Börsensegmenten. Also es gibt im Grunde genommen auf jede Branche, auf jedes Subsegment des Aktien, na fast jedes, muss ich jetzt schon ein klein bisschen mich einschränken, Subsegment des Aktienmarktes gibt es ETFs, es gibt Themen-ETFs, ne, künstliche Intelligenz, Blockchain. Was gibt es noch an Themen-ETFs? Also nachhaltige ETFs natürlich. Es gibt Branchen-ETFs, es gibt Small Caps, Large Caps, sogenannte Faktorprämien, Smart Beta. Also im Grunde genommen kann sich da jeder das aussuchen, was er möchte. Ist nicht immer, diese Vielfalt führt natürlich auch dazu, dass Sachen angeboten werden, die nicht für jeden ideal sind. Das ist halt so in der Marktwirtschaft. Ich muss da wissen, was ich tue. Aber auf alle Fälle kann ich auch mit ETFs sehr spezifisch investieren, eng, konzentriert, thematisch, branchenmäßig und so weiter im Aktienbereich und auch im Anleihenbereich.
Ja, das klingt super spannend. Wir haben ja eine Frage von einer Teilnehmerin, die würde ich gleich anschließen, weil es gerade sehr gut zum Thema passt. Das ist nämlich die Frage, welche Risiken haben denn ETFs? Wir haben natürlich viele Webinare schon zum Thema ETFs gemacht, aber wie gesagt, Sie sind der ETF-Fan und vielleicht sollten wir auch ganz kurz die
Genau, ja.
Risiken.
Also die Frage ist natürlich berechtigt und die hört man auch häufig. Wenn ich jetzt sage, es gibt eigentlich keine Risiken, dann klingt das so ein bisschen wie eine Werbebotschaft. Und ja, der Komma erzählt halt immer was Tolles von ETFs, aber es ist wirklich so, glauben Sie es mir. ETFs sind Sondervermögen, also sogenannte Sondervermögen. Das heißt, wenn die ETF-Gesellschaft, die Kapitalverwaltungsgesellschaft KVG, wie auch immer man das nennt, die größte der Welt ist BlackRock, sagt vielleicht einigen Zuhörern, Zuschauern etwas. Wenn BlackRock als der größte ETF-Anbieter weltweit und es gibt aber nochmal 20, 30 andere pleite gehen sollte, dann werden diejenigen Privatanleger, die BlackRock ETFs, die Marke heißt iShares, haben keinen Nachteil dadurch haben. Also der Konkurs von BlackRock, so unwahrscheinlich der auch ist, der würde die Vermögensposition eines iShares-Anlegers, ETF-Anlegers nicht nachteilig tangieren. Weil das Sondervermögen sind, das ETF-Vermögen, der Fonds, der ETF-Fonds ist komplett getrennt von dem Fondsmanager, also der Firma BlackRock. Rechtlich, wirtschaftlich komplett getrennt, ne? Und auch die Bank, bei der Sie Ihren ETF-Anteil halten, also Ihre Depotbank, selbst wenn die pleite geht, das hat auch keine Auswirkung. Das ist anders als bei einem Kontoguthaben. Wenn die Bank pleite geht und Sie haben dort 250.000 Kontoguthaben, könnte das bedeuten, dass dieses Geld weg ist oder zumindest oberhalb von 100.000 Euro, weil nur 100.000 Euro vom Staat abgesichert werden. Bei einem Depot, bei einem Wertpapierdepot oder ETF-Depot haben Sie dieses Problem nicht. Wenn die Bank pleite geht, gehört Ihnen der Inhalt dieses Depots nach wie vor und das wird auch ausgesondert, gehört nicht in die Konkursmasse der Bank. Also mit ETFs haben Sie im Grunde genommen keine Strukturrisiken. Das muss man jetzt wirklich klipp und klar so festhalten.
Dann schauen wir vielleicht mal auf andere Anlageformen oder Klassen wie Zertifikate auf deutsche Aktien, Anleihen auf deutsche Aktien. Wie sieht es denn da aus?
Ja, bei Zertifikaten sieht es ganz anders aus. Da ist all das, was ich vorhin löblich über ETFs sagte, nicht zutreffend. Ein DAX-Zertifikat zum Beispiel ist einfach rechtlich gesehen eine von einer Bank die emittierte Schuldverschreibung. Das klingt jetzt furchtbar kompliziert, aber wie gesagt, es ist so. Rechtlich ist es eine Bank, also ist so eine Art Schuldschein. Das Payoff-Profil, das Renditeprofil dieses Schuldscheins ist die DAX-Rendite. Ne? Das sieht aus wie ein DAX-ETF, könnte man fast sagen. Aber es ist letztlich ein Schuldschein, den eine Bank emittiert. Und wenn diese Bank pleite geht, dann hat derjenige Anleger, der in dieses DAX-Zertifikat, in diesem Beispiel investiert hat, wahrscheinlich Pech gehabt. Und das war ja auch vor 10, 12 Jahren als die Lehman Brothers Bank, damals eine sehr große Investmentbank, amerikanische Investmentbank, die auch viele Zertifikate emittiert hatte, die ging pleite damals 2008. Und viele deutsche Zertifikatanleger, die in Lehman Indexzertifikate investiert hätten, hatten verloren damals Geld. Also ich kann nur von Zertifikaten abraten. Das bessere Gegenstück dazu sind ETFs. Da habe ich dieses Problem nicht.
Vielen Dank, super. Ein weiteres Thema rund um den deutschen Aktienmarkt ist ja das größer werdende Thema der Nachhaltigkeit. Im Finanzjargon findet man die nachhaltigen Produkte ja häufig auch unter ESG, worunter häufig Privatanleger nicht so viel mit anfangen können. Aber ja, wie sieht es denn Ihrer Meinung nach aus am deutschen Aktienmarkt? Wie nachhaltig sind denn ETFs oder Fonds für deutsche Unternehmen?
Ja, der ETF-Markt ist ein Markt, der sehr schnell auf sozusagen Anlegererwartungen und Nachfrage reagiert. Es gibt von den 2000 ETFs, die in Deutschland angeboten werden, sind, glaube ich, über 200, also schon 10% sogenannte nachhaltige ETFs. Also sie haben das Kürzel, das Akronym ESG, Environmental, Social and Governance genannt. Das ist halt so eine Abkürzung, die letztlich signalisiert, dass die darin enthaltenen Aktien, also in einem solchen ETF, ESG-ETF, die darin enthaltenen Aktien besonders stringenten Kriterien in Bezug auf Ökologie, soziale Kriterien und auch Governance-Kriterien, also zum Beispiel Transparenzkriterien oder Frauen im Vorstand und so weiter, genügen, ne? Also diese Kriterien, die Aktien werden sozusagen gescreent, gefiltert. Es gibt auch auf die DAX-Indexfamilie, glaube ich, mittlerweile so 25 bis 30, nee, Entschuldigung, 5 oder 6 ETFs, die spezifisch den DAX ESG abbilden, also diejenigen Unternehmen innerhalb der 40 DAX-Unternehmen, die, sagen wir mal, besonders hohe Punktezahlen, um es mal so auszudrücken, in Bezug auf Nachhaltigkeit haben. Und die Quintessenz an der ganzen Story ist, diejenigen Anleger, die mit ETFs auf den DAX oder andere Indizes nachhaltig investieren wollen, die können das. Das Angebot ist da. Das ist rapide gewachsen in den letzten 3, 4 Jahren. Und wird noch weiter wachsen, weil einfach da ein gewisser Druck da ist. Aber natürlich kann man auch als Konsument, das möchte ich jetzt auch nicht unerwähnt lassen, durch sein eigenes Kaufverhalten und sein allgemeines ökonomisches Agieren auf Nachhaltigkeit letztlich den Fokus legen.
Aber zum Thema Performance, wenn ich in nachhaltige ETFs investieren würde, hätte ich da als Privatanlegerin keinen Nachteil.
Das ist auch eine interessante Frage, die in der Wissenschaft, ja, wenn Sie so wollen, lebhaft diskutiert wird. Wenn Sie einfach die letzten 10 Jahre mal hernehmen, schauen wir mal in die Historie, dann war es tatsächlich so, dass nachhaltig investieren keine Nachteile gebracht hat bei der Rendite und beim Risiko. Also die Rendite-Risikokombination, die Sie mit einem ESG-ETF erzielt hätten, relativ zum vergleichbaren Nicht-ESG-Index, wäre die gleiche gewesen, vielleicht sogar partiell minimal höher für den ESG-Index. Ob das in der Zukunft so bleiben wird, da haben viele Wissenschaftler ihre Zweifel. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass letztlich sehr viel Nachfrage Richtung ESG-Aktien geht und diese Nachfrage sozusagen, die Preise dieser Aktien, dieser nachhaltigen, sauberen oder guten Unternehmen, wenn man das mal so plastisch oder banal ausdrücken möchte, die hat davon profitiert, die Börsenkurse haben davon profitiert. Das ist aber, wenn Sie so wollen, ein Einmaleffekt. Und wenn die Kurse dann einfach mal besonders hoch sind, dann wird in die Zukunft gerichtet für diejenigen Anleger, die danach kaufen, dieser Effekt natürlich nicht mehr kommen, sondern eher sein Gegenteil sein. Und dementsprechend gibt es, soweit ich das beurteilen kann, eine Menge Wissenschaftler, die sagen, also auf lange Sicht, von jetzt an in die Zukunft gerichtet, wird ESG investieren renditemäßig geringe, nicht dramatische, aber geringe Nachteile haben. Und wenn Sie mich fragen, jetzt mal ganz moralisch betrachtet und persönlich betrachtet, also schauen Sie, Sie können nicht ein guter Mensch sein und glauben, dass das auch noch alles gratis ist, sozusagen. Sie müssen kein Opfer bringen. Ja? Also wer anständig durchs Leben gehen möchte, der hat ja nicht deswegen ein einfacheres Leben, ja? Sondern vermutlich ein schwierigeres Leben. Und so ist es beim Investieren auch. Da sollten wir uns keine Illusionen hingeben.
Schön, vielen Dank. Wie sieht das denn mit dem steuerlichen Aspekt aus? Macht es Unterschiede, ob ich in deutsche Aktien investiere oder in ausländische Aktien?
Nee, das macht letztlich überhaupt keinen Unterschied, weder im ETF-Bereich noch im Einzelwertbereich. Ne? In Deutschland gibt es für diejenigen Anleger, die die Wertpapiere im Privatvermögen halten, das ist ja die Standardkonstellation, gibt es die sogenannte Abgeltungssteuer oder im Steuerdeutsch Kapitalertragssteuer. Die ist, wenn man den Soli Zuschlag mit reinrechnet, 26,4% ohne Kirchensteuer. Und das gilt letztlich für alle, ob das, also für alle Anleger in der Konstellation, Privatanleger sozusagen, egal ob das ausländische Aktien sind oder inländische Aktien. Und auch letztlich im ETF-Bereich gibt es im Grunde genommen auch keine Unterschiede. Das heißt also, sowohl der Steuersatz als auch ist der gleiche. Diese 26,4% als auch letztlich die Unterscheidung zwischen inländischen und ausländischen Aktien. Ich möchte noch darauf hinweisen, wenn Sie Buy-and-Hold-Anleger sind und nicht ständig traden, dann haben Sie einen Steuervorteil, den wir sogar zufälligerweise vor ein paar Tagen in einem Blogbeitrag behandelt haben. Einfach nur Gerd Kommer googeln, dann finden Sie den Blogbeitrag und in diesem Blogbeitrag wird der Steuervorteil durch Buy and hold, also wenn ich ganz selten trade, wird der beschrieben. Dann zahle ich halt seltener und später erst die Steuer auf realisierte Kursgewinne.
Den werden wir dann auch einfach mit in den Newsletter packen, wenn wir die Aufzeichnung versenden. Dann haben die Teilnehmer
Super.
entsprechend einen Beitrag. Klasse, vielen Dank. Dann gibt es noch eine Frage von den Teilnehmern zum Thema, wann ist der richtige Einstiegspunkt? Soll man auf eine Krise abwarten und warten, bis die Kurse wieder ein bisschen niedriger sind? Soll man jetzt einsteigen? Was ist da Ihr Tipp für unsere Teilnehmer?
Mein Tipp lässt sich ganz einfach formulieren. Ich investiere, und so habe ich selber mit meinem eigenen Geld in den letzten 30 Jahren gemacht. Immer dann, wenn mir Geld zufließt, dann investiere ich das sofort. Ich warte da nicht an der Seitenlinie auf einen angeblich oder vermeintlich günstigen Moment, sondern ich nehme einfach das Geld und ruckzuck investiere ich das so, wie ich das halt generell investieren möchte. Das muss jeder Anleger für sich dann natürlich entscheiden. Aber dieses taktische, opportunistische Abwarten halte ich für einen großen Fehler. Das lässt sich auch sozusagen wissenschaftlich zeigen, indem man solche Strategien simuliert anhand der Renditen des deutschen Aktienmarktes, des globalen Aktienmarktes in den letzten 50 oder 100 Jahren. Also einfach sofort investieren, das ist immer am besten. Ob ich jetzt meine 100 €, die ich jeden Monat spare, oder meine Erbschaft von 100.000 Euro oder was auch immer, wenn mir das zufließt, investiere ich das. Was die konkrete jetzige Situation Anfang Oktober 2021 anbelangt, der deutsche Aktienmarkt ist etwa fair bewertet, also bewegt sich nahe an seinem historischen mittleren Bewertungsniveau, zum Beispiel gemessen am KGV, am Kurs-Gewinn-Verhältnis des DAX. Und was man immer in den Medien hört, Allzeithoch und so weiter, das ist in dem Sinne Nonsens. Ja, Allzeithoch gab es vor kurzem irgendwann mal, aber ein Allzeithoch ist keine Bewertungskennzahl und ist in dem Sinne sollte nicht als ein Handels- oder Trading-Signal missverstanden werden. Also jeder Aktienindex und jede einzelne Aktie, Siemens-Aktie, Tesla-Aktie hat ständig Allzeithochs, weil sie ja im Zeitablauf, Gott sei Dank, steigt, ne? Und wer deswegen nicht investiert, weil die Aktie vor 3 Monaten ein Allzeithoch hatte oder vorgestern, der macht einen großen Fehler.
Klasse. Ja, vielen Dank, Herr Kommer, für die ausführlichen Antworten. Vielleicht können Sie noch mal zusammenfassen, wenn ich jetzt Privatanlegerin bin und denke, ich möchte gerne in den deutschen Aktienmarkt investieren, wie gehe ich da vor? Was sind da Ihre Top-Takeaways?
Also Wer sich nicht als Profi in Anführungszeichen gesetzt, aber jedenfalls als sehr kenntnisreich, was Börse und Aktien anbelangt, einstuft, sondern sagt, okay, ich weiß natürlich, was eine Aktie ist, aber ich halte mich jetzt nicht für den Aktien- und Börsenguru. Diesen Anlegern empfehle ich einfach mal anzufangen mit ETFs, wie jetzt schon öfter mal in der letzten halben Stunde zur Sprache gekommen. Da kann man nicht viel falsch machen. Da ist man automatisch diversifiziert. Das ist ein super transparentes Anlageprodukt. Ich weiß einfach, was ich da habe. Ich kaufe nicht die Katze im Sack. Ich bin auch nicht von den Meinungen und den komischen Lebenskrisen einzelner Personen, also Fondsmanager, abhängig, die haben Ehekrise oder werden krank oder sowas und ruckzuck wird ihre Performance schlechter. Diejenigen Anleger, die mehr Selbstvertrauen haben und sich offen, ehrlich und nüchtern sagen können und dürfen, dass sie was von Aktien verstehen, die können natürlich auch die Route Einzelwert, Investment, Stockpicking gehen. Aber ich meine, da sollte man wirklich sehr, sehr kritisch sich selbst gegenüber sein, ob man das machen möchte, ob man die Kenntnisse hat und auch die Zeit aufwenden möchte, ne? Sie können nicht Stockpicking betreiben nach dem Motto, ja, ich investiere da mal so 20 Minuten im Monat. Ne? Das geht nicht. Ne? Das würde bei ETFs gehen, aber nicht bei Stockpicking mit Einzelwerten. Und so muss halt jeder Anleger seinen Weg finden, an der Seitenlinie stehen bleiben, nichts tun, das ist wahrscheinlich die schlechteste Strategie.
Ja, vielen Dank. Vielleicht können Sie uns noch einen Hinweis dazu geben. Wie gehe ich vor? Wenn ich einen Betrag habe, investiere ich den einmal oder schrittchenweise? Und wie ist da Ihre Empfehlung?
Auch wieder ein sehr, sehr guter Punkt, ne? Also ich persönlich würde es wirklich so machen, egal ob der Betrag jetzt 1.000 Euro ist oder 50 oder 100.000 Euro, auch sogar 1 Million, habe ich jetzt gerade nicht liquide, muss ich gestehen. Aber ich würde das jetzt Scherz beiseite sofort investieren, da hätte ich keinerlei Bedenken. Vorhin hatte ich gesagt, das Bewertungsniveau des deutschen Aktienmarktes und auch des globalen ist nicht ungewöhnlich, nicht wir befinden uns nicht in der Blase oder so ähnlich. Wer aber mental und emotional damit ein Problem hat, und das kann ich sehr gut verstehen, ne? So ein bisschen die Angst vorm Springen, ne? Für den gibt es auch eine Lösung, der sollte einfach oder die sollte einfach diesen Betrag hernehmen. Sagen wir mal, es sind jetzt 10.000 Euro. Dann teile ich diese 10.000 Euro halt einfach auf in vier Viertel, ne? 4 mal 2.500 Euro, und ich investiere heute 2.500 Euro in 3 Monaten wieder, in einem Quartal wieder, diszipliniert, mechanisch am gleichen Tag, dem 1. des Monats oder dem 15., was auch immer, die nächsten 2.500 Euro, und so streue ich meine 10.000 Euro in 4 Tranchen auf ein Jahr. Ich kann natürlich das Gleiche auch mit Achteln machen, und dann mache ich es halt über 2 Jahre, ne, sozusagen. Aber länger als 2 Jahre sollte man dieses Hineingleiten in den Markt nicht hinausziehen. Ganz klar, also einmal monatlich, das macht wahrscheinlich von den Transaktionskosten keinen Sinn. Ne? Da könnte man selbstverständlich auch machen, aber wenn ich die 10.000 Euro in zu kleine Teilabschnitte aufteile, dann wird es teuer vom Investieren her. Ne? Und ich mache mir also so einen Phasenfahrplan, und auf die Art und Weise kann ich meine sozusagen mentale Blockade überwinden. Ich persönlich hätte aber trotzdem, wie gesagt, kann ich mich nur wiederholen, kein Problem, sofort mit dem ganzen Geld reinzugehen.
Aber auch da wieder natürlich das Thema Diversifikation, wie Sie es
Absolut, ja.
sagen, zeitlich,
Ja, also
aber vielleicht.
ich bin kein Einzelwertinvestor. Das wird jetzt niemanden überraschen, nach dem, was ich vorhin sagte. Also ich bin ein ganz fanatischer Advokat für global diversifiziert investieren, sodass ich nicht das Risiko habe, die falsche Branche oder den falschen Einzelwert herausgepickt zu haben.
Okay, klasse. Ja, das war ein sehr schönes Schlussstatement. Die Teilnehmer bedanken sich auch ganz herzlich. Herr Dr. Kommer, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für das Teilen Ihrer Expertise. Und wir würden uns freuen, Sie demnächst bald mal wieder hier bei Börse at Home begrüßen zu dürfen.
Ich danke Ihnen, Frau Lindner, hat Spaß gemacht.
Dankeschön.
Der Börse Frankfurt Podcast. Zum Abonnieren fast überall, wo es Podcasts gibt.